Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Skipreneur Podcast. In dieser Podcast-Folge spreche ich mit Yvonne Kraus, Unternehmerin, ehemalige Geschäftsführerin und heute preisgekrönte Buchcoach. Wir sprechen über mutige Entscheidungen, ihre Reise in die Selbstständigkeit und warum Fokus der Gamechanger war, um ein sechsstelliges Online-Business aufzubauen. Yvonne teilt offen, wie sie den Sprung aus dem Startup-Alltag in ihre Selbstständigkeit geschafft hat, wie sie ihr Business konsequent weiterentwickelt und welche Rolle Netzwerke und klare Entscheidungen für ihren Erfolg spielen. In dieser Folge erfährst du, warum mutige Entscheidungen der Schlüssel zu mehr Freiheit im Business sind, wie sie aus dem Startup in die Selbstständigkeit gegangen ist und welche Strukturen Yvonne aus der Unternehmerwelt in ihr Online-Business übertragen hat. Also hör rein und hol dir wieder sofort umsetzbare Tipps, die dich weiterbringen.
Ich bin Tanja Lenke. 2016 habe ich Skipreneur gegründet, um fundiertes unternehmerisches Wissen an Selbstständige weiterzugeben. Heute führe ich ein Online-Unternehmen mit einer 500.000 Jahresumsatz und ein 8-köpfiges Team. In diesem Podcast teile ich meine Erfahrung und das Wissen, das mir dabei geholfen hat, mich von der Solo-Selbstständigen zur echten Unternehmerin zu entwickeln, damit mein Business auch ohne mich laufen kann. Ich gebe dir Einblicke hinter die Kulissen und in meine Essentials-Methode. Du erfährst, wie du zur echten Unternehmerin wirst und dir ein Business aufbaust, das deine Flexibilität, deinen Umsatz und Impact erhöht und das auch mal ohne dich auskommt. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Hören und wenn dir diese Folge gefällt, teile sie gerne mit deinen Business-Freundinnen und vergiss nicht, den Podcast zu abonnieren, damit du über neue Folgen informiert wirst. Vergrößere auch du deinen Impact und werde zur echten Unternehmerin.
Du hast es gerade schon gehört, ich habe heute wieder einen super spannenden Gast bei mir hier im Podcast. Yvonne ist seit Anfang des Jahres Teil der Joint Forces Community, meiner Community für erfahrene Online-Selbstständige, die ich Anfang des Jahres von Anke Behren übernommen habe. Und Teil von Joint Forces ist eine vierteljährliche Vernetzungsaktion. Und Anfang des Jahres wurde ich mit Yvonne vernetzt. Also ich habe Yvonne Anfang des Jahres in dieser Vernetzungsaktion kennengelernt und ich fand sie sofort super inspirierend. Ihre Geschichte fand ich mega und ich wusste, dass ich sie irgendwann mal hier in meinen Podcast einlade. Du wirst es gleich auch hören, Yvonne hat sehr viele mutige Entscheidungen getroffen, die sie dahin gebracht haben, wo sie heute mit ihrem Business steht. Bevor ich das Interview gleich abspiele, möchte ich dir noch kurz erzählen, dass die nächste Bewerbungsphase für Joint Forces vom 9. bis 11. September stattfindet. Das heißt, wenn du dich mit anderen etablierten Selbstständigen austauschen möchtest, wenn dir tiefgehender Austausch auf Augenhöhe wichtig ist und wichtiger ist als loses Kontakte sammeln, dann setz dich super gerne auf die Warteliste, um zu erfahren, wie du dich für Joint Forces bewerben kannst. Den Link findest du in den Shownotes. Jetzt will ich dich aber nicht länger warten lassen und wünsche dir ganz viel Spaß mit dem Interview oder mit dem Gespräch, besser gesagt, das ich mit Yvonne geführt habe. Und ich bin mir sicher, du wirst jede Menge mitnehmen. Also auf geht's. Hi Yvonne.
Hallo Tanja.
Yvonne, du bist Buchcoach und Unternehmerin, aber dein Weg hat ganz woanders angefangen. Kannst du uns mal ganz kurz mitnehmen in deine Reise? Also wie hat so deine Karriere begonnen und was waren die wichtigsten Stationen bis hin zur Geschäftsführerin?
Ich habe tatsächlich ganz klassisch was Anständiges gelernt, bevor ich mit dem Schreiben und Buchcoachen begonnen habe. Also BWL studiert nach dem Abi und bin dann während des Studiums schon in eine Unternehmensberatung so jobmäßig reingerutscht, bin da auch eine ganze Weile als Analystin geblieben und habe mich dann irgendwann wegbeworben zu einem E-Commerce-Unternehmen, billigermietwagen.de. Und dieses E-Commerce-Unternehmen habe ich mir vor allem ausgesucht, weil die Kultur mich auf der Website überzeugt hat, weil die so offen und durchlässig schien. Und was sie kommuniziert haben, war so, wer Lust hat, richtig durchzustarten, der startet hier richtig durch. Und das war tatsächlich auch so. Ich bin da als Analystin eingestiegen Und da waren, glaube ich, so um die 60 Leute gerade da auf zwei Standorten inklusive Service-Team. Und ja, während ich da war, ist das Ganze auf über 250 Leute angewachsen. Und ich halt mit in der Zeit. Also von der Analystin zu der Zeit, als ich eingestiegen bin, stand gerade der Unternehmensverkauf im Raum. Und da konnte ich dann halt so mit reinwachsen, habe dann irgendwann ein Analystenteam aufgebaut, dann das Finance-Team mit übernommen und bin dann irgendwann zunächst als Chief Commercial Officer in die Geschäftsleitung gewechselt und dann nach dem Ausstieg des Geschäftsführers und Gründers bin ich dann Geschäftsführerin geworden. Ging mega. Wirklich sehr schnell. Innerhalb von, ich glaube, 4 Jahren bin ich da von der Analystin zur Geschäftsführerin geworden, einfach weil dieser Weg da war und ja, ich mich da so ein bisschen austoben konnte.
Ja, das ist ja super, ne? Das ist so typische Startup-Mentalität wahrscheinlich damals auch noch gehabt. Also alles geht total schnell, man kann viel ausprobieren, man wird schnell in neue Positionen in Anführungsstrichen geworfen und man kann sich total viel ausprobieren. Hast du dich immer gewachsen gefühlt für diese Rollen oder hast du auch manchmal das Gefühl, oh Gott, schaffe ich das überhaupt? Bin ich dafür überhaupt die Richtige?
Ich hatte immer das Gefühl, dass es mir zugetraut wird. Der Gründer tatsächlich, mit dem ich von Anfang an sehr eng zusammengearbeitet hat, der hat mir immer das Gefühl gegeben, wenn ich dir das zutraue, dann schaffst du das auch. Es war tatsächlich super, weil ich da nie irgendwie gedacht habe, oh je, ob ich dem gewachsen bin. Das einzige Mal, wo ich gedacht habe, ist es wirklich, was ich will, war der Schritt dann, als ich eingetragene Geschäftsführerin geworden bin, weil das sehr schnell dann plötzlich ging. Und also wirklich innerhalb von ein paar Tagen war diese Entscheidung dann da und wurde mir halt so angeboten, hey Yvonne, ist doch super. Und dieses, will ich das wirklich? Auch wenn ich vorher immer gedacht hatte, das ist so der Weg, wo es hingeht, da habe ich so mal ein bisschen überlegt, ob es das ist. Aber zugetraut habe ich es mir trotzdem auch, weil es immer andere gab, die mir das auch zugetraut haben. Und ich mir eigentlich so eine Firma immer gewünscht habe. Ich habe immer gesagt, das war wie nach Hause kommen. In der Unternehmensberatung, es war sehr konservativ, sehr männlich geprägt und sehr hierarchisch. Und ich wollte halt gerade in was Dynamisches. Ich wollte nicht, das ist deine Aufgabe, das machst du, sondern wenn du eine Aufgabe erledigt hast und hast noch Zeit und siehst was, dann machst du es halt. Das wollte ich und dann habe ich halt gemacht und habe es mir auch zugetraut. Ja.
Mega. Ich finde das auch total spannend. Ich habe ja damals nach dem Studium, habe ich bei Volkswagen angefangen und bin dann auch in eine Stelle gerutscht. Ich war dann die Assistentin der Geschäftsführung und habe alles gemacht. Also wir sind damals, haben wir eine Zweigstelle in eine Niederlassung in Malaysia aufgebaut. Und da wurde ich dann schon als Praktikantin, also ich hatte damals als Praktikantin angefangen und dann haben die mich als Praktikantin mit nach Malaysia genommen. Und dann wurde ich dann später die Assistenz der Geschäftsführung. Und ich wusste damals halt nicht, was das bedeutet, aber der Typ, anderes Thema, aber der hat sich sehr gut um sein Personal gekümmert und der hat mir alles zugetraut. Das heißt, ich durfte alles machen und habe mich auch um viele Dinge allein gekümmert. Und ähnlich wie du habe ich auch gedacht so, naja, okay, wenn der denkt, ich kann das, dann kann ich das wohl auch. Und habe mich dann um alles Mögliche gekümmert, also um Zahlen, um Einstellung von Teammitgliedern. Der hat halt immer noch mal drüber geguckt und dann habe ich noch gesagt so, okay, das habe ich vorbereitet, kann ich damit rausgehen? Dann sagt er, ja, okay, mach. Und das hat mir extrem geholfen, in so eine große Rolle dann auch zu wachsen. Und das hat mir natürlich auch nochmal extrem in der Selbstständigkeit geholfen. Aber ich glaube auch, wenn man Menschen um sich herum hat, die an einen glauben, ist das extrem viel wert.
Ja, ich glaube gerade so, wenn man halt relativ neu oder relativ jung im Berufsleben ist, ist das so hilfreich und das hat für mich so einen großen Unterschied gemacht, dass es das gab. Das gab es in der Stelle vorher nicht so. Da gab es das dann und da bin ich halt auch voll durchgestartet und ich weiß, dass ich dieser Situation, diesen Menschen echt viel zu verdanken habe, was meine persönliche Entwicklung auch angeht und versuche halt das auch so an alle immer zurückzugeben, dieses, wenn jemand nicht an sich glaubt, kann ich das super gerne übernehmen, ja.
Ja, mega, mega. Ich finde das auch extrem wichtig und eine Sache, die mir gerade noch einfällt, als ich mich damals selbstständig gemacht habe, habe ich in den ersten Jahren, habe ich mir immer eine Chefin gewünscht oder einen Chef gewünscht, der mir so ein bisschen über die Schultern guckt und mir sagt, ja, Tanja, du bist auf dem richtigen Weg. Ja, du machst das richtig oder geh die nächsten Schritte. Und damals habe ich halt noch nicht gedacht, irgendwie, das muss jetzt ein Mentor oder irgendwie ne, jemand sein, der dich weiterentwickelt. Aber das waren so die ersten Jahre, wo ich gedacht habe, irgendwie habe ich mich alleine gefühlt mit meinen Entscheidungen und wusste auch, und mir hat so ein bisschen die Bestätigung oft gefühlt, weißt du, was ich meine? Dass ich so dachte, guck mal, ich habe doch hier was ausgearbeitet, aber ich traue mich damit jetzt nicht rauszugehen. Ist das wirklich gut genug? Und da hat mir in den ersten Jahren meiner Selbstständigkeit echt in Anführungsstrichen eine Chefin oder ein Chef gefehlt, der mir mal über die Schultern schaut und sagt, okay, ja, Tanja, mach das und das ist richtig. Oder guck noch mal an der Stelle nach und dann gehst du die nächsten Schritte. Und heute, na klar, ne, gibt es halt Coaches und Sparringspartner und so weiter. Aber das war 2016. Als ich mich selbstständig gemacht habe, da war das noch nicht so in aller Munde, wie das heute ist. Aber ich glaube auch, das ist absolut Gold wert, wenn man jemanden hat, der an einen glaubt, der einen fördert und fordert und wirklich guckt, dass wir selber über uns hinauswachsen können.
Ja, ja. Man bringt dasselbe mit, aber das Ergebnis ist dann doch irgendwie ein ganz anderes. Ja, macht einen Riesenunterschied.
Ja. Du bist ja heute nicht mehr in dieser Rolle, haben wir ja gerade schon gemerkt. Du bist heute komplett selbstständig. Wie ist es dann dazu gekommen, dass du gesagt hast, du verlässt billiger Mietwagen oder verlässt diese Rolle und machst dich selbstständig?
Ich wollte eigentlich immer schreiben. Das war wirklich schon, bevor ich in der Schule war, ein Traum von mir. Ich habe immer Bücher geliebt und ich habe während meiner Arbeit noch in der Unternehmensberatung ein Zweitstudium gemacht zur Bildungswissenschaftlerin, weil BWL halt wirklich nur dieses was Anständiges war und nicht das, was vom Herzen kam. Und ich war halt an dieser Stelle und das Unternehmen ist ja gekauft worden. Es hat sich, dadurch ist es stark gewachsen, es hat sich stark verändert und auch meine Rolle hat sich verändert. Und ich habe mich dann tatsächlich irgendwann gefragt, nachdem ich anderthalb Jahre oder so da drin war in der Rolle, wäre das eine Rolle, auf die ich mich heute bewerben würde? Oder hätte ich mich auf diese Rolle beworben? Und habe mir das mit Nein beantwortet. Wahrscheinlich nicht. Nicht, dass das keinen Spaß gemacht hat, aber dieses ganze Dynamische war dann an der Spitze quasi plötzlich dann doch anders geworden. Ich war wie in so einer Sandwich-Position zwischen den Gesellschaftern und dem Unternehmen und war halt immer gefordert, aber ich konnte auch nicht mehr so aktiv richtig arbeiten im produktiven Sinne. Und es hat mir einiges gefehlt und habe jetzt auch nicht so gesehen, was könnte danach kommen, weil für mich war dieses Unternehmen immer das Unternehmen. Mhm. Ja. Ich war da wie zu Hause und habe gedacht, das Einzige, und das habe ich auch schon lange gesagt, das Einzige, ich bin so verdorben für den Arbeitsmarkt, das Einzige, was danach kommen kann, ist eine Selbstständigkeit, weil kein anderes Unternehmen könnte mir so ein Zuhause sein wie das, habe ich damals gesagt, wer weiß, ob das gestimmt hätte, aber das war mein Gefühl, das Einzige, was sinnvoll danach folgen kann, ist eine Selbstständigkeit. Dann habe ich halt irgendwann gesagt, ja, ich mache das, ich gehe jetzt raus. Das haben wir erst nur mit den Gesellschaftern besprochen und das hat sich dann auch noch ein Dreivierteljahr rausgezögert, bis dann die Nachfolge geklärt war. Aber als ich mich entschieden hatte oder als ich mir das mal so ein bisschen mit einem Abstand angeguckt habe und gesagt habe, wo will ich jetzt eigentlich hin? Ich war da um die 40, vielleicht kurz vor 40 oder nach 40. Vielleicht hatte das auch was damit zu tun, dass ich gedacht habe, wenn dann jetzt, also in 10 Jahren, weiß ich nicht, jetzt bin ich 10 Jahre älter, aber das war halt auch so ein bisschen der Gedanke, wenn ich jetzt noch was aufbauen möchte, dann was jetzt? Jetzt geht's los.
Wie leicht ist dir die Entscheidung gefallen, die Rolle loszulassen?
Super leicht. Also wenn Entscheidungen fallen mir grundsätzlich leicht. Es arbeitet dann irgendwie so ein bisschen in mir. Ich sehe das. Und natürlich waren da ganz viele tolle Sachen mit verbunden. Erstmal waren da ganz tolle Leute. Ein super klasse Team hatte ich. Und natürlich auch so die ganzen Annehmlichkeiten, die so ein guter Job mit sich bringt, waren ja dann erstmal weg. Aber für mich, ich gucke dann, wo will ich hin? Und dann habe ich im Leben schon mal öfter die Erfahrung gemacht, dass wenn es vielleicht auch gerade sehr bequem ist in der Situation, in der ich gerade bin, ist es genau der richtige Zeitpunkt zu gehen, weil was Größeres wartet. Ich mag Veränderungen, ich gehöre zu den Leuten, denen es dann sonst schnell langweilig wird, die dann sagen, jetzt muss aber auch nochmal was Neues her. Ja. Und also das ist mir tatsächlich leicht gefallen, das loszulassen.
Mega, ja. Also ich bin ja auch sehr entscheidungsfreudig und treffe auch gerne mutige Entscheidungen. In der Vergangenheit als ich mich selbstständig gemacht habe, war es tatsächlich so, dass ich gekündigt wurde, weil das Unternehmen in Deutschland die Niederlassung aufgegeben hat. Und das war für mich damals erstmal ein Schock, dass ich gedacht habe, so krass, ich werde gekündigt. Und dann habe ich aber gedacht, okay, cool, ich mache mich selbstständig. Und ich habe damals mir erstmal Jobs angeguckt und habe dann gesehen, boah, da ist ja gar keine Rolle, die irgendwie zu mir passen könnte. Und dann dachte ich noch, so bin ich jetzt total abgehoben. Aber die einzigen Rollen, auf die ich mich gerne bewerben würde, wären Geschäftsführerrollen. Und dadurch, dass ich nicht die Erfahrung als Geschäftsführerin vorweisen kann, obwohl ich das im Unternehmen gemacht habe, aber ich hatte halt offiziell nicht den Titel, das war in Berlin damals, so die letzten Jahre, wo ich in Berlin gearbeitet habe, da habe ich mich halt um die deutsche Niederlassung gekümmert und da habe ich mir Stellen angeguckt, dachte, okay Tanja, was willst denn du machen? Das klingt alles langweilig, es gibt nichts, was dich herausfordert und ich brauche halt auch so dieses, ich brauche dieses Dynamische, ich brauche die Sachen, die sich weiterentwickeln, ich will kreieren, ich will gestalten, ne? Ich will nicht einfach nur auf dem Schreibtisch sitzen, am Schreibtisch sitzen und irgendeinen Job machen, sondern ich möchte halt sehen, dass sich was verändert, dass sich was bewegt. Und dann habe ich mich halt damals selbstständig gemacht, aber es war halt nicht meine, also im Grunde nicht meine eigene Entscheidung und ich hätte es wahrscheinlich auch nicht gemacht. Deswegen finde ich es total spannend, dass du das gesagt hast, dass dir die Entscheidung relativ leicht gefallen ist, weil man gibt ja doch viele Annehmlichkeiten auf, ne? Und gerade wenn das eine Stelle war oder auch ein Unternehmen war, wo du das Gefühl hattest, Mensch, das ist meins. Und ich glaube aber auch, je mehr wir die Erfahrung auch gemacht haben, dass wir merken, irgendwas stimmt nicht mehr, irgendwas fühlt sich nicht mehr richtig an. Je schneller wir das merken, desto schneller können wir heute natürlich auch entscheiden und sagen, nee, das lasse ich jetzt los und gehe jetzt die nächsten Schritte.
Ja, und ich glaube, dieses Dinge loslassen ist auch eine Erfahrung, die man ein paar Mal im Leben machen sollte. Also dieses bewusste, okay, ich will jetzt vielleicht was anderes, weil das einem total dabei hilft, zum eigenen Kern zu kommen und zu sehen, wenn ich alles loslasse, was bleibt denn übrig? Und das ist eine ganze Menge. Also da bleibt jede Menge übrig, was man dann noch ausschöpfen kann.
Ja, ja. Kannst du vielleicht noch mal von erzählen, wie du Entscheidungen triffst? Also was passiert da in deinem Kopf? Fängst du dann auch an, irgendwie dir alles aufzuschreiben? Also wie triffst du Entscheidungen?
Ich schreibe mir nichts auf. Ich habe nichts Systematisches. Ich spüre tatsächlich sehr genau, was ich will. Wenn ich weiß, ich höre da sehr stark auf meine Intuition. Ich lasse Dinge einfach auch in mir arbeiten, beobachte, sammle quasi unbewusst Informationen die ganze Zeit und irgendwann verdichtet sich das zu einer Entscheidung und dann ist die da. Wenn der Gedanke aufpoppt, ich glaube, es wäre an der Zeit, etwas anderes zu machen und das wird sein, sich selbstständig zu machen, dann ist die da. Dann überlege ich nicht mehr, was Vorteil, Nachteil, weil wenn dieser Gedanke schon so bei mir geformt ist, ist dem ganz viel an Denkprozess vorangegangen und dann kann ich es auch einfach entscheiden. Also es gibt so eine unbewusste oder halbbewusste Phase vorher, wo ich Informationen auf mich einwirken lasse und die verdichten sich und dann weiß ich es einfach und dann mache ich es. Also da ist auch nicht viel Zeit zwischen, ich weiß es und ich mache es.
Mega. Und würdest du sagen, die Art, wie du Entscheidungen triffst, die hat sich über die Jahre verändert oder die ist über die Jahre vielleicht auch schneller geworden, weil du einfach mehr Erfahrung hast im schnellen Entscheidungen treffen?
Ich glaube, dass ich mittlerweile stärker da auf mich höre und früher vielleicht eher so das Gefühl hatte, dass geht ja nicht, dass ich so schnell die Entscheidungen treffe. Ich muss da irgendwie einen Prozess vorher haben und das jetzt ist doch, das geht und das ist schon richtig, das führt mich an den richtigen Weg, dass ich mir da auch selber vertraue, das ist wahrscheinlich neu und hat sich entwickelt.
Und hast du noch ein paar Beispiele von uns, wo du schnell Entscheidungen getroffen hast?
Ich habe eine witzige Story, die ich gerne zum Thema Entscheidung erzähle. Es gibt ja mal auf Hochzeiten so Spielchen, die man macht. Und wir haben auf der Hochzeit ein Spiel gespielt. Da mussten mein Mann und ich Rücken an Rücken sitzen und haben so Fragen gestellt bekommen. Jeder hatte einen Schuh von sich selbst und von dem anderen in der Hand. Und dann sind wir alle möglichen Sachen gefragt worden. Und dann kam die Frage, wer von euch trifft schnellere Entscheidungen? Und ich habe meinen Schuh sofort in die Höhe gehalten. Und mein Mann hat wirklich sehr, 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 sehr lange überlegt. So lange, dass ich mich umgedreht habe irgendwann, weil ich dachte, wann kommt denn da jetzt was? Und dann hat er beide Schuhe in die Höhe gehalten. Also, ja. Und so war es halt auch schon damals, als ich geheiratet habe. Ansonsten, ja, also mein Zweitstudium, das habe ich gesehen, dass die Fernuni Hagen ein Studium zur Bildungswissenschaft anbietet. Und ich habe in dem Moment gesagt, mache ich, habe meine Sachen rausgesucht, mich sofort angemeldet und das dann irgendwie in halber Zeit abgeschlossen. Ich habe, als ich von der Unternehmensberatung weggegangen bin und dieses Unternehmen gesehen habe, also billige Mietwagen, wo ich dann hingegangen bin, habe ich gesagt, da will ich hin, habe mich beworben, bin nicht angenommen worden beim ersten Mal. Und habe die aber dann weiter beobachtet und irgendwann stand die Stelle wieder drin nach einem halben Jahr. Und dann dachte ich, wahrscheinlich die Person, die das hatte, hat die Probezeit nicht überstanden, hat mich nochmal beworben. Also das war für mich klar, dass ich dahin wollte und das hatte ich entschieden und dann habe ich das auch durchgezogen und habe das gemacht. Also ja, als ich mich selbstständig gemacht habe eben auch, ja, gibt schon auch einige größere Entscheidungen, wo ich gesagt habe, ja, das ist es, das mache ich.
Ja, super. Also ich habe ja zum Beispiel auch, ne, ich habe relativ schnell eine Wohnung gekauft. Ich habe ein Haus in Spanien gekauft, nachdem wir, ich war, glaube 6 Monate oder sowas hier waren. Und meine Eltern haben so gesagt, so, hä, bist du eigentlich total verrückt? Und das ist ja Spanien und die Sprache und was, wenn was passiert. Also ich kann auch sehr schnell Entscheidungen treffen und denke dann, naja, okay, dann verkaufe ich das halt. Also ich habe damals eine Wohnung in Berlin gekauft, die habe ich letztes Jahr wieder verkauft. Aber das ist ja nicht mehr so, dass man so Sachen kauft und da bist du dann halt bis an dein Lebensende drin. Du kannst es ja, ne, jederzeit wieder verändern. Und ich bin ein großer Freund davon, schnelle Entscheidungen zu treffen und nicht lange drüber nachzudenken, weil je länger wir drüber nachdenken, desto mehr Energie kostet das auch, ja. Desto mehr denken wir über, was sind denn die Vorteile, was sind die Nachteile, was könnte da alles noch Schlimmes passieren? Und oft geht es dann eben auch in die negative Richtung, dass man denkt, oh Gott, dann könnte ja das noch passieren und das noch passieren und das noch passieren. Und dann tut man es eher gar nicht.
Ja, und also erstmal genau wie du sagst, nahezu jede Entscheidung lässt sich rückgängig machen. Gibt es ein paar wenige, die sich nicht irgendwie wieder auflösen lassen, aber die allermeisten lassen sich rückgängig machen. Und das ganze Nachdenken vorher, wenn wir wirklich Informationen, wenn uns Informationen fehlen, wie zum Beispiel, ist es überhaupt möglich, dass du nach Spanien gehst oder sowas, welche Unterlagen brauchst du oder so, das ist klar. Ja. Aber ansonsten das ganze Nachdenken drüber. Ja. Lässt uns nicht erfahren, wie die Konsequenzen der Entscheidung wirklich sind. Dazu müssen wir sie ja treffen. Ja. Und dann möchte ich das möglichst früh wissen und dann möglichst früh erleben und vielleicht auch möglichst früh sehen, nee, war doch nichts. Ja, kann ich es auch wieder rückgängig machen.
Total, auch gerade so, ne, am Anfang der Selbstständigkeit, wir haben ja ein Programm Launch Your Impact, wo wir denjenigen helfen, die jetzt in ein digitales Business starten wollen und viele sagen uns, ja, ich muss jetzt erstmal selber probieren und ich bin erstmal unsicher und ich weiß noch gar nicht, ob das überhaupt richtig ist und ich denke, okay, die 2000 Euro, die du investierst, die bringen dich viel schneller an das Ziel oder an diesen Punkt zu entscheiden, ja, ist was für mich oder ist nichts für mich oder in die Richtung entwickle ich mich weiter, als dass du drüber nachdenkst. Es kostet dich halt viel, viel mehr, drüber nachzudenken, als es einfach schnell zu machen, dir Unterstützung zu holen, angeleitet zu werden und dann die nächsten Schritte zu gehen. Und wir haben ja alle nicht endlos viel Zeit, um Sachen zu lernen und auszuprobieren. Also es wäre schön, wenn wir alles irgendwie für alles Zeit hätten, aber das haben wir ja natürlich nicht.
Ja.
Ja. Yvonne, du hast dir auch relativ schnell ein erfolgreiches Business aufgebaut und mit Sicherheit hat so viel deiner Erfahrung als Geschäftsführerin eine Rolle gespielt. Was würdest du sagen, sind so die wichtigsten Dinge, die du getan hast, um dein Business auf 6-stellig zu bringen?
Okay. Wichtigsten Dinge, die ich getan habe.
Ja, was würdest du sagen?
Fokus. Und ich war noch gedanklich bei dem Punkt, ich habe das sehr schnell gemacht. Ich habe, und das Gefühl hatten, glaube ich, viele selber so im Nachhinein, denke ich, viele Dinge hätten auch schneller gehen können, wenn ich mich mehr fokussiert hätte. Auf der anderen Seite brauchte ich vielleicht den fehlenden Fokus an manchen Stellen, um zu lernen. Aber tatsächlich sechsstellig ist es geworden, als ich mich fokussiert habe. Das war die eine wichtige Sache. Und das hätte sogar auch schon früher passieren können, wenn ich nicht links und rechts geschaut hätte. Auf der anderen Seite hätte ich mich dann vielleicht auf was anderes fokussiert als jetzt. Ich habe hier mit einem Nachhilfeportal begonnen und habe dann mich mit bin ich ins Schreib- und Buchcoaching gegangen und habe mich dann irgendwann wirklich stark darauf fokussiert. Und das hätte ich vielleicht auch so nicht gemacht. Also von daher Fokus, aber die Zeit vorher auch hinnehmen, dass die dazugehört. Und auch jetzt, man hat nie hundertprozentigen Fokus. Man guckt ja immer, ich habe auch immer Ideen, was ich noch alles machen könnte und habe mir eine Not-to-Do-Liste angelegt, um da so ein bisschen rauszukommen. Aber es ist trotzdem, das hört ja nicht
an. Nee, genau, du brauchst Fokus. Und ich glaube auch, es ist nicht so leicht, Fokus zu haben und den Fokus zu halten. Und die meisten, wenn sie gerade starten, denken ja, Moment, ich probiere mich erstmal aus und ich will jetzt irgendwie niemanden abschrecken und ich möchte am liebsten für alle da sein und so weiter. Aber das hilft uns halt nicht dabei, wirklich voranzukommen. Und das, was ich auch immer wieder sehe, das, was dich wirklich, wirklich weiterbringt, wie du dein Business schnell auf sechsstellig und mehr bringen kannst, ist einfach, wenn du dich auf eine Sache fokussierst. Und dafür braucht es aber auch Mut, ne? Wirklich Mut, all in zu gehen und zu sagen, okay, das mache ich jetzt, darauf fokussiere ich mich und da fließt halt meine Energie rein.
Und es ist halt Mut auf jeden Fall auch, gerade im Online-Business, Mut, eventuell öffentlich zu scheitern. Oder gefühlt öffentlich. Ich meine, wenn man dann scheitert, kriegen es nicht so viele Leute mit, weil man ja gescheitert ist und es gar nicht so viele gesehen haben. Aber gefühlt, das ist ja anders, als wenn ich jetzt in einer Firma arbeite. Mein Umfeld sieht nicht, was ich da tue. Ja, also meine Nachbarn, meine Familie, die können nicht einfach da gucken, was macht die denn jetzt auf der Arbeit? So ist es so, alle können mir natürlich zugucken, was ich da so mache. Und auch wenn sie es sehr wahrscheinlich nicht tun, ja, Menschen denken ja viel weniger über uns nach wahrscheinlich, als wir denken, aber das Gefühl ist schon da. Und ich glaube, das bremst auch viele am Anfang aus, dieser Gedanke, wenn ich jetzt scheitere, dann so auf offener Bühne und was denken die Leute, dann lieber klein bleiben oder gar nicht so mutig rausgehen. Und mir ist noch eine zweite Sache eingefallen, die wichtig war, neben dem Fokus, zu erkennen, dass es einfach auch langweilige Dinge gibt, die getan werden müssen und die konsistent getan werden müssen. Ich fand Social Media immer total langweilig, ja, und es gehört dazu, es bringt was und es ist nicht alles nur das, was man von außen sieht, hey, ich habe ein neues Programm und guck mal hier, wie schön das läuft und so, sondern es ist dahinter viel, einfach auch langweilige, repetitive Arbeit, die gemacht werden muss. Und
es ist halt Business.
Ja, ja.
Es ist ein Business und ich war ja vorher erst selbstständig und habe als Beraterin gearbeitet, also eine klassische Freelancerin, bin halt in die Unternehmen gefahren und war irgendwie ständig unterwegs und habe natürlich hier und da so ein bisschen Buchhaltung gemacht, aber ich musste keine Werbung machen, ich musste auch nicht verkaufen, ich wurde halt weiterempfohlen, ne? Und deswegen würde ich sagen, okay, das ist jetzt nicht unbedingt ein Business gewesen, aber nachdem ich 2016 Schiebrunner gegründet habe, habe ich halt gemerkt, so krass, es braucht jetzt was ganz anderes und ich habe ein gesamtes Unternehmen hier. Jetzt gibt es auf einmal eine Marketingabteilung, eine Verkaufsabteilung, es gibt eine Finanzabteilung. Ne? Ich muss meine Zahlen kennen, ich muss meine Zahlen analysieren. Ich habe eine Produktentwicklung, ich habe einen Fulfillment. Ich habe halt alles in meinem Business, was du halt als typische oder klassische Freelancerin eben nicht hast. So. Und das war für mich auch damals nochmal eine ganz große Erkenntnis, um zu sehen, ja, na klar, also das, was ich damals im Unternehmen gelernt habe, vieles davon, also viel von so diesen Strukturen und so weiter, die ich da auch mitbekommen habe, die konnte ich halt damals auch auf mein Business anwenden. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Vielleicht kannst du da nochmal so ein bisschen erzählen, was würdest du sagen, so aus deiner unternehmerischen Tätigkeit im Unternehmen, so was sind so typische Routinen oder Dinge, die du auch in deinem Business implementiert hast?
Also erstmal natürlich alles, was Analytics und Financials angeht, weil das so mein Steckenpferd auch immer war. Zum einen, die Analystin kriegt man nicht mehr aus mir raus, ich analysiere alles. Yeah. Aber eben, ich hatte von Tag 1 einen Businessplan. Ich glaube, das haben die meisten nicht. Die schränken davor zurück, aber für mich war das super. Ich mache meinen eigenen Businessplan, der ist für mich. Ich mache den so, wie ich den machen möchte. Ich mache halt auch ein Controlling ganz normal. Ich mache sogar so, dass ich regelmäßig für so eine Woche, ein-, zweimal im Jahr meine Zeiten tracke, um zu schauen, wo gehen meine Zeiten überhaupt hin? Ist das sinnvoll eingesetzt? Also wirklich aus einer unternehmerischen Sicht, so wie ich das auch mit einem ganzen Team machen würde, setze ich das Team so sinnvoll ein, das sind die knappen Ressourcen, wie es Sinn macht. Das mache ich sogar mit meiner eigenen Zeit auch so, dass ich einen Überblick habe, weil man verzettelt sich dann doch und dann macht man Sachen, die gar nicht so werthaltig sind. Und ansonsten haben wir in dem Unternehmen agile Arbeitsweise eingeführt, Scrum. Und als ich ja ganz alleine angefangen habe, war Scrum natürlich jetzt nicht so, dass ich da alle Rollen ausgefüllt habe, aber ich habe viele Gedanken, die ich davon mitgenommen habe, viele Arbeitsweisen von agiler Arbeitsweise von Anfang an implementiert und mache das immer noch. Also ob es jetzt eine Planung ist oder einfach auch in Experimenten denken und so weiter. Also da habe ich sehr, sehr viel mitgenommen, was ich auch so umsetze. Ja.
Ja. Ja, und das war ja sicherlich auch mehr so eine Startup-Mentalität. Ich habe bei Volkswagen gearbeitet. Wir hatten so ein bisschen Startup-Mentalität, weil wir halt ein neues Unternehmen, also eine neue Vertriebsgesellschaft aufgebaut haben. Aber es war trotzdem sehr zäh teilweise. Und das ist natürlich total cool, wenn man gerade so aus einem eher Startup-Bereich kommt und da auch diese ganzen agilen Arbeitsweisen mitbekommt. Und davon profitiere ich zum Beispiel auch total viel. Also ich habe mir das dann später selber angeeignet und habe geguckt, Mensch, wie baue ich denn mein Business auf und was brauche ich denn? Und gehe da auch sehr, sehr unternehmerisch vor, weil ich einfach weiß, dass ich so mein Unternehmen halt viel besser steuern kann, als dass ich halt einfach nur in der Umsetzung bin und nur mache.
Ja, ja. Das, das die Gefahr besteht halt, ne? Man,
total,
ist klar. Es gibt immer was zu tun. Es ist kein Ende irgendwo in Sicht. Und die einzige Art und Weise, wie man sich rausnehmen kann und sagen kann, ich gucke jetzt strategisch, ist, dass Dinge liegen bleiben. Selbst wenn man ein Team hat, es bleiben Dinge liegen und man muss dieses andere nach oben priorisieren. Auch wenn es sich oft nicht so dringend anfühlt, aber es ist halt sehr wichtig.
Total. Ich überlege gerade, ob ich dich frage, wie sieht eine typische Woche bei dir aus oder ob wir eher in die Richtung gehen, das kannst du gleich entscheiden, dass du mal erzählst, wie gehst du vor, um Umsatz zu machen?
Es hängt ja ein bisschen miteinander zusammen.
Genau, deswegen weiß ich gerade, also guck mal, dass du vielleicht beides zusammenfasst.
Ja, tatsächlich habe ich meine Woche auch so ein bisschen so aufgebaut, weil ich gemerkt hatte vor ein paar Jahren, dass sehr viel Zeit reinfließt in Termine, in denen ich live bin. Und ich habe für mich entschieden, dass ich 2,5 Tage nur Termine mache. Das ist von Dienstagabend bis, eigentlich sind es 2 Tage, bis Donnerstagmittag. Und der Mittwoch ist für Termine. Und aktuell hat sich sogar das so ein bisschen ausgedünnt, sodass ich, wenn jetzt so spontane Termine reinkommen, ich auch da Zeit Dienstag, Mittwoch oder Donnerstag für habe. Und trotzdem von Montagmorgen bis Dienstagmittag und von Donnerstag Nachmittag bis Freitagabend habe ich Zeit, wirklich strategisch zu arbeiten. Und natürlich gehe ich da, ich habe eine Community, wo natürlich auch Fragen an mich sind, da gehe ich rein und das mache ich wirklich in Zeitblöcken. Und das ist für mich in der strategischen Entwicklung ganz wichtig gewesen und hat eben auch damit zu tun, wie mache ich Umsatz. Ich nehme mir die Zeit, Umsatz zu machen, weil wenn ich keinen Umsatz mache, kann ich auch diese Community nicht mehr halten irgendwann. Ne? Also dann muss ich ja gucken, wie ich sonst überleben kann. Das heißt, ich habe wirklich meine Zeit so aufgeteilt und dem erstmal eine Prio geschaffen. Dann ist natürlich wichtig, dass neue Menschen auf einen aufmerksam werden. Und ich habe ursprünglich angefangen mit Suchmaschinenoptimierung, sowohl für Google als auch für Pinterest. Das hat super funktioniert, ist aber deutlich weniger geworden bei mir, je besser es gelaufen ist, weil ich dann an anderer Stelle stelle, wenn man gerade anfängt, hat man wahnsinnig viel Zeit, SEO-Artikel zu schreiben. Das hatte ich irgendwann halt nicht mehr. Und ich habe auch versucht, das auszulagern an verschiedenen Stellen, war aber nie so ganz zufrieden. Das heißt, es war immer noch relativ viel Arbeit von mir, die reingesteckt werden musste. Und ich schreibe wahnsinnig schnell. Ich schreibe in einer Stunde 2000 Wörter, die ich nicht mehr groß überarbeiten muss. Das heißt, es war so ein bisschen, das kann ich nicht gut loslassen. Und das hat sich dann sehr stark geändert, als ich einen Fokus auf Meta-Ads gelegt habe. Und also mit so einem kleinen Umweg über, ich mache mal organisch Instagram und Facebook, was mir wirklich nie Spaß gemacht hat und was auch nicht meins ist. Aber über die Ads habe ich dann meine Liste aufgebaut. Und meine Newsletter-Liste ist der Weg, wie Leute halt dann zu mir in Workshops kommen. Üblicherweise mache ich Workshops und biete dann meine Produkte an. Die habe ich stark reduziert, die Angebote, die ich habe. Es gibt jetzt 4 noch. Und die biete ich dann, 2 biete ich immer wieder an und 2 jeweils einmal im Jahr. Und teilweise mache ich das auch so, dass ich wirklich nur einen ganz kleinen Workshop mache, den ich nahezu ausschließlich über Meta-Ads promote. Das heißt, da kommen wirklich dann auch Leute zu mir, die mich noch gar nicht kennen. Und dann biete ich meinen Club oder meinen Kurs an. Und was ich bei den beiden Sachen mache, was es mir möglich macht, eben auch so kleinere Workshops zu machen, ist, dass die eine bestehende Gruppe haben. Das heißt, ich fange da nicht vorne an, begleite Leute 10 Wochen lang und in diesen 10 Wochen kann nichts passieren, sondern ich kann das machen und dann kann ich 2 Wochen später, wenn sich eine Gelegenheit ergibt oder so, sagen, okay, jetzt können wieder 5 oder 6 Leute rein. Und so mache ich das halt mit diesen beiden Sachen und die anderen Sachen sind dann größere, da habe ich dann klassische Launches. Aber die Basis für die Launches sind mittlerweile bei mir wirklich die Ads.
Und das planst du vorher im Quartal, im Jahr? Wie machst du das?
Ich habe eine Jahresplanung und verändere die aber auch immer wieder.
Also, das machen wir auch, aber ich liebe, dass du das machst. Das ist so gut.
Ja, also ich mache auf jeden Fall immer eine Jahresplanung, aber einmal im Quartal setze ich mich auch hin, streiche dann Sachen raus, wo ich denke, nee, das ist doch nicht sinnvoll. So, es gibt so ein paar große Sachen, da lege ich den Termin auch ein Jahr vorher fest. Es gibt ein größeres Wochenendevent, das ich jedes Jahr mache. Das habe ich wirklich ein Jahr vorher festgelegt und das steht jetzt da. Aber bei den anderen Sachen, dann schiebe ich das auch mal oder streiche auch was oder nehme was Neues hinzu. Das kann auch mal sein, tausche was. Ja. Aber ich würde sagen, mittlerweile steht es zu, was für mich schon echt viel ist, 70%.
Ja, super. Ja, das ist cool. Also das machen wir auch, ne? Ich setze am Anfang des Jahres, setze ich ganz grob so unsere Ziele und lege die wichtigsten Termine fest. Und da sind wir jetzt übrigens auch schon für nächstes Jahr schon dran. Das ist ja, also jetzt noch nicht ganz, aber jetzt ab September steht es auf unserer Liste, dass wir die Termine für die Vacations und so weiter ja auch schon wieder festlegen, weil mit Sicherheit werden wir spätestens im Oktober danach gefragt, so wann werden die nächsten Vacations stattfinden, wann passiert dies und jenes, sodass wir da eben auch schon sehr frühzeitig mit der Planung einfach anfangen, damit das einmal in meinem Kalender ist und auch eben dann nach außen kommuniziert werden kann. Und ich glaube auch ab einem gewissen Level und Commitment geht es gar nicht anders, so diese Sachen kurzfristig zu planen oder mich wird das zu sehr stressen. Und so kann man das eben auch schon frühzeitig ankündigen. Und ansonsten haben wir halt ganz grob geplant, was im jeweiligen Quartal passiert. Und manchmal verschiebe ich was oder nehme was raus, weil ich merke, oh, da habe ich jetzt irgendwie keine Lust drauf oder es ist jetzt nicht so dringend, ich möchte lieber was anderes priorisieren. Aber ich mache das ähnlich wie du, dass ich mir dann halt im Quartal halt Zeit nehme und gucke, was ist der Fokus in diesem Quartal, was sind so 2 umsatzbringende Projekte, was ist ein weiteres Projekt, jetzt zum Beispiel haben wir ein KI-Projekt, das wir wahrscheinlich auch mit in die nächsten Quartale noch reinziehen, weil es einfach so ein wichtiges Thema ist. Und das sind so die Sachen, die wir dann eben auch priorisieren, um sicherzustellen, dass wir halt nicht nur abarbeiten, sondern uns eben auch nach vorne bewegen.
Ja, und für mich ist es wichtig, also ich meine, selbst mit Team ist man immer bei bestimmten Sachen einfach sehr stark gefordert. Ja. Und für mich ist es einfach wichtig, um die Zeiten, in denen ich definitiv nicht da bin, fix zu haben. Das habe ich nämlich festgestellt in den Jahren, wo ich das nicht so hatte. Dann passiert das auch nicht. Dann habe ich immer am Laptop im Urlaub gesessen und so. Und das mache ich nicht mehr.
Total. Ja. Und das ist ja das, ne, so dieses Geheimnis der Planung, die erstmal Zeit kostet und die dir nicht sofort was zurückgibt, die spart dir aber extrem viel Zeit und gibt dir eben auch viel mehr Freiraum zurück. Und das ist, was viele eben unterschätzen. Mhm. Also ich hatte ja gestern hatte ich den The Shift Workshop, hatte ich dir ja gerade schon erzählt. Und da geht es ja auch um so Themen, ne? So wie wachse ich in meine unternehmerische Routinen rein. Und das ist halt super spannend auch zu sehen, dass die meisten das halt überhaupt nicht machen und halt wirklich so sehr in der Umsetzung stecken, ohne zu wissen, warum mache ich das denn überhaupt, ne? Sondern sagen, okay, ja, ich mache Social Media, weil ich habe davon gehört, ich habe von der gehört, das sollte ich machen. Oder ich mache Reels und brauche da irgendwie für einen Reel 2 Stunden, weil ich gehört habe, Reels bringen mir Kunden. Ich sage, Leute, aber ihr habt keine Ziele und keine Planung und kein größeres Produkt, auf das das einzahlt. Und das ist, also ist sehr, sehr spannend zu hören. Aber ich glaube, das ist auch so ein Vorteil, den wir beide zum Beispiel haben, dass wir halt aus dem Unternehmerischen kommen und was Normales gemacht haben, BWL studiert haben. Und natürlich, also ich würde jetzt nicht sagen, das Studium hat mir extrem viel geholfen, aber ich habe ein ganz gutes Verständnis über Finanzen, über Zahlen insgesamt. Und ich glaube, das ist viel so, was ich auch aus dem Studium mitgenommen habe, da einfach eine gewisse Affinität für zu haben. Und du natürlich als Analystin noch mal auf einem ganz anderen Level, ne, was ja auch total wichtig ist. Ja. Und du hattest ja letztens auch bei Joint Forces erzählt, worauf du achtest, wenn du deine Ads misst, optimierst und so weiter. Mhm. Und das ist natürlich auch deine Expertise im Grunde. Mhm.
Ja, ich finde es halt auch super spannend aus Zahlen.
Ja, ich kann mich da auch total
man kann aus den Zahlen ja ablesen, wie Dinge zusammenhängen. Total. Das ist ja so spannend. Ja, das ist ja nicht einfach eine 17, die da steht, sondern da steht so, so funktioniert das. Und ich denke, wow, cool, das steht da alles.
Genau. Es ist schon ganz spannend. Yvonne, du hast irgendwann gemerkt, so, boah, es ist schon ganz schön einsam so als Unternehmerin im Homeoffice. Kannst du uns von dem Moment nochmal erzählen?
Ja, also als ich in die Selbstständigkeit gegangen bin, war ich darüber erstmal sehr froh, weil es war schon so, dass ich in der Firma nicht zur Toilette gehen konnte, ohne dass von 3 Seiten jemand Yvonne, komm mal schnell, ich brauche schnell eine Entscheidung oder so. Und das fand ich super angenehm, erstmal so ruhig zu sein. Und ich bin auch, sonst würde ich wahrscheinlich auch keine Bücher schreiben, ich bin im Grunde ein sehr, sehr introvertierter Mensch. Mhm. Und Netzwerken war immer sowas für mich, ach nee, das ist so künstlich. Mhm. Und und deswegen war sowas für mich eigentlich nie eine Frage, dass ich das machen wollen würde. Aber ich habe halt schon gemerkt, wir sind viel am Rechner und auch wenn wir mit Leuten in Kontakt sind, sind wir immer in einer Rolle drin, wo wir Verantwortung tragen, wo wir diejenigen sind, die Fragen beantworten, wo wir immer alle Fäden in der Hand halten müssen. Egal, ob es jetzt im Team ist oder mit Kunden ist, egal. Wir haben halt immer diese eine Rolle und sind dann auch immer viel zu Hause. Ich habe bis vor 3,5 Jahren noch in der Kölner Innenstadt gewohnt und da war es ganz einfach, da bin ich einfach rausgegangen, ein bisschen rum und dann habe ich mich zum Mittagessen mit irgendwem verabredet. Wir sind dann Anfang 2022 in die Eifel gezogen, wo ich ursprünglich herkomme, in ein 500-Seelendorf und ich wollte unbedingt einen Hund haben und das ging halt in der Innenstadt nicht so und wir haben gesagt, wir probieren das mal aus und Hund ist da, aber es ist halt schon auch nochmal anders. Also es ist auch nicht dieser Ausgleich, ich kann einfach rausgehen, ich muss es immer organisieren. Und vor allem, was auch stärker wurde, als ich noch so in den Anfängen war, hatte ich, glaube ich, noch mehr mit der Lebenswirklichkeit vieler anderer zu tun. Und das hat man halt nicht, wenn man nicht mit anderen außen digitalen Business hat. Anfangs ist dann halt so, ach so, und was machst du und wie ist das? Und das wird aber für die meisten irgendwann auch langweilig. Und ja, für mich halt nicht und für alle jetzt in Joint Forces auch ja auch nicht. Also da ist es ja auch so, dass das für alle total spannend ist und dieses sich begeistern können, so wie ich mich halt auch für die Zahlen begeistern, sich begeistern können für das, was so passiert, die Fragestellung, mit denen andere Leute nichts zu tun haben, wo man auch denkt, was ist das? noch nie von gehört. Da Leute zu haben, die genauso morgens aufstehen und denken, ah, da muss ich mich jetzt heute drum kümmern. Das ist halt auch eine Art von Alleinsein in der Arbeit. Ja,
total. Und dann hast du irgendwann gesagt, okay, ich brauche jetzt mehr Gleichgesinnte um mich herum. Warst du in irgendwelchen anderen Netzwerken und hast gedacht, ich schließe mich jetzt im Netzwerk an? Weil ich bin zum Beispiel auch jemand, Netzwerken, wie schrecklich ist das denn? Ich möchte mich eher mit coolen Leuten austauschen, gucken, was machen die, was kann ich von denen lernen? Also warst du aktiv auf der Suche nach einem Netzwerk?
Ich war nicht aktiv auf der Suche nach einem Netzwerk. Ich bin in einem ganz tollen Netzwerk, das sich mal aus einem alten Kurs entwickelt hat, wo wir mit, ich weiß nicht, wie vielen Leuten zusammengeblieben sind, über Jahre hinweg. Ganz tolle Gruppe. Und ich hatte Joint Forces halt gesehen und habe gedacht, ach, das ist ja spannend. Ich bin da so ein bisschen wie die Katze um die Milchstorm rumgeschlichen und habe halt gedacht, irgendwann mache ich das, Netzwerk, weiß gar nicht, ob ich da so reinpasse und ob das so das Richtige ist. Und du hast das ja dann irgendwann übernommen, dann kam es hatte so einen gewissen Schub dann plötzlich. Und dann habe ich gedacht, so, ich habe das jetzt x-mal überlegt und es nicht gemacht, ich mache das jetzt. Also das war dann die Entscheidung, ich dachte, das mache ich.
Das hat doch ein bisschen länger gedauert.
Irgendwie war es dann richtig. Wahrscheinlich auch damit zu tun, dass ich dann jetzt schon in der Eifel gewohnt habe und irgendwie eher nach sowas gesucht habe. Und habe dann in dem Zug tatsächlich auch geguckt, was könnte denn jetzt unabhängig vom Online-Business vielleicht fürs Thema Schreiben noch interessant sein an Netzwerken und bin da tatsächlich offener dran gegangen, ja.
Ja, cool. Ja. Und ich finde es ja immer schwierig, es als Netzwerk zu beschreiben, obwohl es ja schon ein Netzwerk ist. Aber ich tue mich total schwer mit diesem Begriff, weil ich halt auch nicht die Netzwerkerin bin. Mhm. Und im Grunde das, was ich möchte halt Gleichgesinnte zusammenbringen, dass sie Lust haben, sich auszutauschen, ne? Erfahrungen zu teilen und so weiter. Mhm. Hast du einen anderen Begriff dafür? Oder wie würdest du das beschreiben, was wir bei Joint Forces machen?
Eine Community oder eine Gemeinschaft, sowas in der Richtung. Ja. Also nicht dieses Klassische, was ich auch mit lass mich mit Netzwerken in Ruhe gedacht habe. wirklich eine Gemeinschaft, gleichgesinnt.
Ich glaube, also wir sind jetzt auch eher so in diesen Community-Begriff gegangen und ich habe ganz wenig das Wort Netzwerk verwendet, weil ich auch denke, es ist irgendwie... Also ja schon, aber irgendwie, es fühlt sich halt nicht stimmig an. Komme ich auch daher so, Netzwerken, das ist irgendwie nicht eins, das ist alles so steif und Visitenkarten austauschen und mal gucken, wie ich von den anderen profitieren kann. Aber ich möchte lieber die Businessfreundinnen um einen rum haben, wo man sagt, hey, lass uns mal schnell austauschen, hast du hier nochmal eine Idee? Und das finde ich irgendwie viel angenehmer.
Ja, man hat direkt so ein Bild vor Augen sonst, ne? So am Buffet und wen könnte ich ansprechen? Vielleicht spricht mich jemand an. Ja, nee, das ist auch nicht meins. Ja, es ist, Community, finde ich, passt sehr, sehr gut. Ja.
Super, cool. Ja, mega, das hilft mir auch nochmal. Danke dir. Ja, und du hast ja heute noch was ganz Besonderes zu feiern.
Ja, es hat auch geblinkt zwischendurch. Es tut mir so leid. Hier blinkt die ganze Zeit was.
Das glaube ich.
Es tut mir total leid. Ich kriege so viele Nachrichten.
Ja, das hat keiner mitbekommen. Aber wie cool ist das denn? Yvonne hat total gute Nachrichten, die sie heute hier unbedingt noch teilen muss.
Ja, ich bin zum Buchcoach des Jahres 2025 gewählt worden. Was halt auch voll schön ist und was für mich auch ein Community-Ding ist, weil das war halt jetzt nicht, dass da eine Jury geguckt hat, wie mache ich Buchcoaching, sondern es ist aus der Community gewählt worden. Und es ist schon auch viel Arbeit, so ein Online-Business aufzubauen. Ne?
Das darf man auf jeden Fall. Das darf man nicht unterschätzen.
Ja,
es ist halt ein Business.
Ja, nicht hier so ein bisschen im Internet und ein bisschen Klick oder so. Genau. Und dann rollen die Millionen. Nein, es ist viel Arbeit, es ist viel Strategie dahinter und es ist auch viel Herzblut drin. Und das finde ich halt so toll, dass ich da offensichtlich eine Community aufgebaut habe, die da alle für mich gestimmt haben. Und freue ich mich sehr drüber.
Mega. Und was bedeutet das jetzt? Also bekommst du da irgendwie was?
Also ich kriege eine Grafik.
Du wirst wahrscheinlich irgendwo gefeatured und...
Also die haben mich schon gefeatured. Ist auch von Books on Demand ausgerichtet worden. Das ist der europäische Marktführer im Print-on-Demand-Bereich. Das ist eine Möglichkeit, die man im Self-Publishing Bücher veröffentlichen kann. recht großes Unternehmen, sind auch schon lang am Markt, über 25 Jahre. Und die haben die zum zweiten Mal ausgerichtet jetzt. Die war letztes Jahr, habe ich Platz 4 bekommen, dieses Jahr Platz 1. Ja, cool. Okay. Ja, ja, und man bekommt eine Grafik, eine offizielle, mit der man werben kann. Muss ich jetzt gucken, wo ich die überall einbinden kann. Sie haben mich schon auf ihrem Instagram-Kanal gefeatured, wird Pressemitteilungen geben. Also ich bekomme ein bisschen Sichtbarkeit, denke ich, dadurch.
Cool. Und wie feiert ihr das heute Abend noch?
Ja, das Witzige ist, ich mache so ein, zwei Mal im Jahr Basenfasten. Und das mache ich gerade. Deswegen fällt alles Kulinarische aus. Und ich muss mal gucken, wie ich sonst feiere. Ich habe hier einen leckeren Basentee gerade und den trinke ich. Und ansonsten, ja, weiß ich nicht, vielleicht ein bisschen nett Siedler von Catan spielen oder sowas. Das finde ich.
Ja, das ist auch gut. Ja. Cool, ja. Sehr schön. Yvonne, wo kann man mehr über dich erfahren?
Auf jeden Fall auf meiner Website yvonnekraus.de, einfach zusammengeschrieben. Und das ist die beste Anlaufstelle und da ist auch alles andere verlinkt. Ich bin überall, aber nicht überall gleich aktiv, aber die Website, da ist alles.
Perfekt, super. Dann verlinken wir die auf jeden Fall in den Shownotes. Und gibt es noch irgendwas, was du loswerden möchtest?
Ja, ich glaube, dass wenn man den Gedanken hat, so wie ich bei Joint Forces damals oder den Gedanken, sich selbstständig zu machen oder den Gedanken vielleicht, sich umzupositionieren oder ein neues Produkt auszuprobieren, dass man nicht zu lange warten sollte. Und weil erst dann kann man die Erfahrung machen.
Und schnelle Entscheidungen treffen ist eine Unternehmerinneneigenschaft. Das schreibe ich und sage ich meinen Newsletter-Abonnentinnen ganz oft oder auch im Podcast sage ich, eine schnelle Entscheidung treffen ist eine ganz wichtige Eigenschaft von echten Unternehmerinnen, weil die zerdenken die Sachen nicht. Die wissen, es kostet sie viel zu viel Zeit, Sachen zu zerdenken. Ja. Also je schneller wir Entscheidungen treffen, desto besser.
Ja, dem schließe ich mich absolut an.
Cool, mega. Danke, Yvonne, für deine Zeit. Ich freue mich, dass du hier warst. Ich fand es mega spannend und freue mich natürlich auf unseren weiteren Austausch.
Ja, danke, dass ich hier sein durfte. Ich fand es auch sehr spannend.
Super, bis dahin. Tschüss.
Tschüss.
Schön, dass du heute dabei warst. Wenn du Feedback zu dieser Folge hast, schreib mir gerne an podcast@chipreneur.de. Und hör auch beim nächsten Mal wieder rein und frag dich bis dahin jeden Tag, welchen einen mutigen Schritt kann ich heute tun, um mein Business leicht und sexy zu machen. Also, bleib dran, denke groß und bring deinen Impact in die Welt.